Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Liebe Leute, wir haben es euch versprochen, sobald sich während der WM-Pause beim VfB Stuttgart personell etwas tut, dann nehmen wir für euch eine Spezialfolge auf, unseres Podcast. Das ist dann, wenn wir die reguläre Zählung weiterführen, die 225. Episode. Podcast Spezial, Extra, Brennpunkt, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Philipp Meisel befindet sich noch in der Reha und dem wünschen wir natürlich gute Genesung und das Allerbeste. Schicken an der Stelle, bevor wir es vergessen, herzliche Glückwünsche an die VfB-Frauen zum Gewinn der Herbstmeisterschaft. Und ich freue mich, dass ich keine Selbstgespräche hier führen muss, sondern unseren Sportchef bei uns zu Gast habe, Dirk Preis. Grüß dich.
Hallo Christian, endlich mal keine Selbstgespräche, machst du ja ansonsten gern zu Hause, musst du jetzt hier nicht machen. Ich freue mich, dabei zu sein, hallo.
Ich freue mich auch und ich habe mir mal sagen lassen, es ist nicht schlimm, wenn man daheim mit seinen Blumen spricht, problematisch wird es erst, wenn sie die antworten. Insofern können wir hier, glaube ich, das Beste draus machen. Dirk, wir haben einiges zu besprechen und die Hard Facts vielleicht einfach mal vorangestellt. Jeder VfB-Fan und ich denke, jeder, der diesen Podcast regelmäßig hört, wird das mitbekommen haben, was passiert ist. Wechsel auf diversen Positionen. Sportdirektor-Position, wenn man so möchte, ausgewechselt. Sven Mislintat eingewechselt, Fabian Wohlgemuth. Trainerposition ausgewechselt, Michael Wimmer eingewechselt, Bruno Labbadia. Und wir haben uns überlegt, wir gehen das einfach genau so auch anhand der Person durch und würden das alles jeweils einordnen. Das nämlich, was der VfB Stuttgart per Mail rumgeschickt hat als Pressemeldung und auch veröffentlicht hat auf seiner Homepage. Und deswegen gehen wir in diese vier Blöcke rein, sprechen genau über diese vier Personen in der Reihenfolge und haben als erstes den Block zum Abschied von Sven Mislintat. Der VfB Stuttgart und Sportdirektor Sven Mislintat haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Dies ist das Ergebnis mehrtägiger Gespräche zwischen Vorstand und Sven Mislintat sowie dem Aufsichtsrat des VfB. Ein aus Sicht des VfB absolut marktgerechtes Angebot zur Vertragsverlängerung hat Sven Mislintat abgelehnt. Er wird den VfB nach 3,5-jähriger Tätigkeit zum 30.11.2022 verlassen. Sein bis Juni 2023 laufender Vertrag wird einvernehmlich aufgelöst. Alex Werle, VfB-Vorstandsvorsitzender. Sven hat sich entschieden, unser Vertragsangebot nicht anzunehmen. Das bedauern wir. Die Verhandlungen jetzt zu beenden, ist eine gemeinsame Entscheidung aller Verantwortlichen. Sie ändert aber nichts an unserer gegenseitigen Wertschätzung. Sven Mislintat war 3,5 Jahre Teil unseres Teams und hat sich immer geradlinig und leidenschaftlich für den VfB eingesetzt. Für seine geleistete Arbeit gelten ihm unser Dank und Respekt. Sven Mislintat wird in Stuttgart und beim VfB immer ein gern gesehener Gast sein. Sven Mislintat: Wir haben in unseren Gesprächen keinen gemeinsamen Nenner für eine Fortsetzung meiner Tätigkeit beim VfB gefunden. Ich bedauere das sehr, weil mir der VfB in den vergangenen Jahren zu einer echten Herzensangelegenheit geworden ist und ich gerne weiter meinen Teil zu einer positiven Entwicklung dieses großen Vereins beigetragen hätte. Ich werde die Zeit in Stuttgart nie vergessen. Emotionale Höhepunkte wie der Aufstieg oder der Last-Minute-Sieg am letzten Spieltag der vergangenen Saison bleiben für immer. Ich danke allen, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben und wünsche der Mannschaft und den großartigen Fans nur das Beste. Klaus Vogt, Aufsichtsratsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand darüber informiert, dass Sven Mislintat das Vertragsangebot des VfB nicht angenommen hat. Wir unterstützen die daraus folgende gemeinsame Konsequenz, getrennte Wege zu gehen. Für das große Engagement, mit dem Sven Mislintat für den VfB gearbeitet und ihn vertreten hat, sind wir ihm sehr dankbar. Wir wünschen ihm privat wie beruflich alles Gute für die Zukunft. Bis zum Trainingsstart am 12. Dezember wird der VfB die nötigen Personalentscheidungen treffen, um mit einem starken Team in die zweite Saisonhälfte zu gehen. So, das also für euch einfach auch nochmal zur akustischen Einordnung, die Art und Weise, das Wording, wie man so schön sagt, wie der VfB die Trennung von Sven Mislintat kommuniziert hat. Dirk, am Ende, ich glaube, so ehrlich muss man sein, war das nicht überraschend. Viele haben es schon vermutet, dass das so kommen würde. Das hat sich in den vergangenen Wochen, Monaten abgezeichnet oder täusche ich mich da?
Nee, das hat sich tatsächlich abgezeichnet, da war es keine Überraschung. Wir sind tatsächlich trotzdem überrascht worden, wenn wir gerade beim Essen saßen. Aber waren natürlich vorbereitet, so inhaltlich. Letzten Endes tatsächlich keine große Überraschung mehr, zu sehr klang in den letzten Wochen ja schon durch, dass irgendwie die Chemie da doch nicht so stimmt, wie sie stimmen müsste, damit Sportvorstand, und es ist ja Alexander Wehrle neben seinem Amt als Vorstandsvorsitzender der VfB AG auch, also dass Sportvorstand und Sportdirektor da wirklich auf einer Wellenlänge funken und die Bereitschaft da ist, das dann in einen Vertrag zu gießen, der dann die nächsten 2 oder 3 Jahre nochmal hält. Es gab ja ein Angebot, aber ja, das hat der Sven Mislintat hat ja dann nicht angenommen und auch das war irgendwie schon abzusehen, dass es genau diese Nummer wird, dass es ein Angebot gibt. Er dann am Ende sagt, nee, das ist nicht das, was ich mir vorstelle und dann eben auch keine riesengroßen Versuche mehr unternommen werden, Anstrengungen mehr unternommen werden, da nochmal nachzuarbeiten, sondern dass das einfach dann für beide Seiten irgendwie das Signal ist, nee, komm, dann gehen wir eben getrennte Wege.
Beide Seiten ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort, denn wenn man einfach ganz neutral, auch aus unternehmerischer Sicht, daran geht, dann kann man sich natürlich beide Fragen völlig zurecht stellen. Also zum einen aus Mislintats Perspektive, wieso soll ich einen Vertrag unterschreiben, der sozusagen Rückschritt ist im Vergleich zu dem, was ich habe? Und aus VfB-Sicht, wieso soll ich einen Vertrag mit meinem Sportdirektor so fortführen, der offenbar in der Bundesliga so seinesgleichen gesucht hat, auch was vor allem die Kompetenzen angeht. Du hast gerade angesprochen, du hast es auch erwartet, dass es genau so laufen würde in der Kommunikation, also neues Vertragsangebot, das wurde abgelehnt und dann trennt man sich mehr oder minder einvernehmlich. Aber wie siehst du das ganze Konstrukt auch rund um diesen Vertrag, den Sven Mislintat hatte und die Kompetenzen, die ihm da zugeschrieben wurden, ja noch damals aus der Zeit von Thomas Hitzlsperger, das muss man ja auch sagen an der Stelle.
Ja, natürlich war das ein sehr guter Vertrag und der entstand ja in der Zeit, als Thomas Hitzlsperger Vorstandsvorsitzender war und auch Sportvorstand, so wie es jetzt Alex Wehrle auch ist. Thomas Hitzlsperger hat ja schon zu Beginn seiner Amtszeit als Sportvorstand gesagt, ich brauche einen Sportdirektor, der dieses Tagesgeschäft kann, der das versteht, der die Netzwerke hatte, das Transfergeschehen umfassend beurteilen kann und auch da eben die Netzwerke gespannt hat und das alles mir abnehmen kann, so dass ich irgendwie die Linien oben drüber ziehen kann. Und den hatte gehabt in Sven Mislintat, den haben sie verpflichtet, ja damals noch mit Wolfgang Dietrich zusammen und nachdem sich die Arbeit gut eingelassen hat, und auch da schon so ein bisschen sichtbar war, okay, das wird ein bisschen, das hat vielleicht auch das Zeug dazu, anderswo tätig sein zu können. Da gab es eben diese Vertragsverlängerung, die man unbedingt wollte und die ja auch richtig war zu dem Zeitpunkt. Und sagen wir mal so, da hat natürlich ein sehr guter Verhandler, Sven Mislintat, auch einiges für sich rausgeholt. Man kann im Nachgang sicherlich sagen, er hat im Prinzip einen Vertrag wie einen Sportvorstand gehabt, ohne Sportvorstand zu sein, sondern ein Sportdirektor zu sein, eben mit diesen ausgeweiteten Kompetenzen und auch einem guten Verdienst, den sicherlich nicht jeder Sportdirektor in der Fußball-Bundesliga so vor sich liegen hat oder in seinem Aktenordner abgeheftet hat. Und von dem her, klar, kann man dann sagen, es ist dann die Pflicht von jemand, der neu dazukommt, der sich alles angeschaut hat, der Kosten, Strukturen, Verträge, Mitarbeiterschaft, sich alles angeschaut hat, zu sagen, der ist ein guter Mann, aber er ist eben nicht Sportvorstand. Und ich habe hier eine Verantwortung gegenüber dem Verein, sprich das gegenüber dem Unternehmen. Und da müssen wir Anpassungen vornehmen. Am Ende ist ja aber dann so, ich glaube, wenn du unbedingt weiter zusammenarbeiten möchtest und sagst, ich will unbedingt, aber da gibt es eine kleine Hürde und die ist dieser Vertrag, dann findet man vielleicht auch eine Lösung, dass man sagt, komm, wo machen wir die Abstriche, wo schmerzt es am wenigsten, auch für dich, und dann finden wir doch vielleicht eine Möglichkeit, weiter zusammenzuarbeiten. Und so war am Ende aber das Verhältnis eben einfach nicht mehr.
Ja, ich glaube, den Eindruck, den konnte auch jeder gewinnen, auch natürlich auch unter den Fans. Wenn man sich da auch in den vergangenen Wochen und Monaten so ein bisschen umgehörte, dann konnte man den Eindruck gewinnen, Sven Mislintat steht kurz vor der Heiligsprechung. Es gibt natürlich aber auch genug Menschen, die das alles auch durchaus differenziert betrachtet haben und auch sicher die, sag ich mal, Beweggründe auch des Vereins ein Stück weit gesehen haben oder der neuen Entscheider, die da sind. Wie bewertest du das? Du hast es gerade schon anklingen lassen. Wenn man es unbedingt gewollt hätte, dann wäre da wahrscheinlich schon ein Weg gewesen, ne? So würde ich das nämlich auch einschätzen. Und irgendwie war dann offenbar das ist so ein Stück, so eine Sackgasse einfach irgendwie, dass man gemerkt hat, okay, hier sind wir festgefahren, hier kommen wir nicht weiter, hier sind irgendwie alle Parteien so ein bisschen stuck, wenn man so sagen möchte, und hier kommen wir nicht entscheidend voran. Ist das auch so der Eindruck, den du auch hattest? Das hat sich alles so, ja, so mit Beginn des Herbstes so ein bisschen, oder vielleicht auch rund um diese Mitgliederversammlung, um die wir ja schon ausführlich diskutiert haben, so ein bisschen seine Wege gebahnt, möchte ich mal sagen, in die Richtung. Ja,
ja, also natürlich gab es ein paar Aktionen, oder sagen wir diese, vor allem diese eine Aktion von Alex Wehle mit der Einstellung der Berater und Christian Gentner als Leiter Lizenzspieler, wo Sven Wissing hat ja zumindest spät informiert worden ist, war das natürlich auch so eine kleine Demonstration gegenüber Sven Wissing hat. Schau mal, diese Allmacht im sportlichen Bereich, die wollen wir nach und nach irgendwie aufbrechen. Und jetzt ist ja für jedem selbst überlassen, ja, ob er sagt, diese Allmacht oder diese sehr weit ausgedehnten Kompetenzen waren jetzt schlecht für den VfB oder waren sie sogar gut für den VfB. Sven Missendat hat er immer betont, trotzdem natürlich in einem Team die Entscheidungen zu treffen. Das Team war aber natürlich sehr klein und von ihm ausgewählt. Ja, also das muss man schon auch sagen. Aber natürlich war diese Sache war ein Punkt. Dann das war so ein erstes Zeichen. Hier geht's eben so nicht weiter, wie es bisher war. Und da gab's sicherlich ein paar andere kleine Signale weiterhin. Dann diese immer wieder verschobenen Gespräche. Also, ja, du hast schon richtig gesagt. Sackgasse ist, glaube ich, das Richtige, wo sie sich auch mit ihren eigenen öffentlichen, da sind ja schon auch wieder beide beteiligt, ja, mit ihren eigenen öffentlichen Aussagen wieder so ein bisschen reinmanövriert haben, dann irgendwann kommunizieren sie hätten sich darauf verständigt, die Vertragsgespräche zu einem späteren Zeitpunkt zu führen. Dann kommt Sven Mislintat ums Eck und sagt, also vor dem Köln-Spiel wäre ein geeigneter Zeitpunkt gewesen. Also das passt dann auch wieder nicht so richtig zusammen. Also ja, also da haben sie sich dann irgendwie beide gemeinsam so ein bisschen in diese von dir erwähnte Sackgasse manövriert und sind da auch nicht mehr rausgekommen. Deshalb glaube ich am Ende, selbst wenn man sich irgendwie geeinigt hätte, wäre es ein Burgfrieden gewesen und du hättest jederzeit wieder damit rechnen müssen, dass bei den kleinsten Ungereimtheiten doch wieder ein großer Streit daraus wird. Und das sage ich mal, wäre natürlich auch nicht bei allem Bedauern, dass die Person, die Figur, der Sportdirektor Sven Mislintat jetzt nicht mehr da ist, so einen Zustand kannst du dir natürlich auch nicht erlauben, ja, dass du quasi auf der sehenden Auges dich gemeinsam auf eine Bombe setzt, die jederzeit platzen könnte oder hochgehen könnte.
Ja, definitiv. Und du hast gerade schon angesprochen, auch die Kommunikation sehr, wie soll ich sagen, unstringent, wenn es das Wort gibt, also auch in den ganzen vergangenen Wochen und Monaten. Das hat bei mir nach dieser Mitgliederversammlung persönlich damit angefangen, als dann die Pressemeldung rumgeschickt wurde. Also ihr hört vielleicht da draußen, der VfB hat in den vergangenen Wochen viele Pressemeldungen rumgeschickt. Aber diese Pressemeldung, als es dann darum ging, dass sich Wehrle, Mislintat und Co. ausgesprochen hätten und man dann zu dem Schluss gekommen ist, Sven Mislintat hätte da eingebunden werden sollen. Das ist uns jetzt auch klar, das tut uns leid, aber das ist ausgeräumt. Also das war für mich einfach so ein bisschen ein Stück weit Captain Obvious, wo ich gedacht habe, na ja, klar, natürlich ist das so. Aber dass man sich da eben dann einfach schon in die Richtung kommunikativ rauswagt und einfach nochmal demonstrativ zeigen möchte, guck mal, da ist schon alles in Ordnung. Dann klingeln bei mir halt alle Alarmglocken und mir sagt halt etwas, naja, da ist ja wohl etwas dann nicht in Ordnung, wenn ich mich dazu bemüßigt sehe, das dann in der Form entsprechend zu kommunizieren. Also auch all das in den vergangenen Wochen und Monaten, ich glaube, da sind wir uns einig, Dirk, von vielen Seiten, eigentlich von allen Seiten beim VfB war so semi-optimal gelöst kommunikativ, oder?
Ja, absolut. Fand ich auch. Das war überhaupt nicht gut gelöst. Ja, du hättest einfach früher klar Stellung beziehen können. Und sie taten ja immer so, als hätten sie klar Stellung bezogen. Ja, wir haben es doch gesagt und wir haben doch gesagt jetzt im November und wir haben doch gesagt nach der Transferperiode. Wir haben doch gesagt nach dem letzten Spieltag. Ja, dann war aber der letzte Spieltag, dann geht's erstmal in die USA. Irgendwann hieß es mal, ja, da haben wir ja genug Zeit zu reden in den USA. Dann irgendwann heißt es, ja, aber Alex Wehle wird übrigens gar nicht mit wegen der DFL-Mitgliederversammlung. Ist natürlich okay, dass er den VfB dort vertritt, aber natürlich war dann dort auch wieder keine Gelegenheit, dieses angebliche Ansinnen umzusetzen. Wir unterhalten uns dort in Ruhe. Und so hätte man dann sicherlich vieles anders regeln können.
Wenn wir einen Strich drunter ziehen unter die Ära Mislintat beim VfB, was bleibt für dich übrig und wo siehst du ihn denn vielleicht als nächstes in den kommenden Monaten und Jahren?
Also was für mich bleibt und das ist auch, das ist der Teil, wo ich wirklich sage, deshalb bedauere ich es auch, dass er jetzt nicht mehr da ist, ist dieser Bereich, dass der VfB es mit ihm, aber auch natürlich damals mit Thomas Hitzlsperger als Ausgangspunkt, dann mit Sven Mislintat, dann natürlich auch mit Pellegrino Matarazzo. Aber ich finde, da musst du ja immer damit rechnen, dass du mal einen Trainer wechseln musst, entweder weil er woanders hin will und geht oder weil du eben aus sportlichen Gründen anders entscheiden musst. Aber der VfB hatte es geschafft, so ein bisschen anders daherzukommen als vor allem in den vielen Jahren oder in diesen, jetzt sprechen wir nachher noch über Labbadia, ich sag mal, von Labbadia 1 bis zu diesem Abstiegs, in diesen zwei Abstiegsjahren. Ja, da konnte man jetzt einen Kontrast herstellen, ja, in diesen letzten 3,5 Jahren. Und da waren natürlich die handelnden Personen mitentscheidend. Ja, da war, natürlich spielt eine Rolle, hast du den Aufstieg geschafft? Natürlich spielt eine Rolle, konntest du in dem ersten Jahr ordentlich begeisternden Fußball spielen? Natürlich geht's drum, spielst du mit Jüngeren oder Abgehalfterten und so. Aber es hängt schon an diesen handelnden Personen, was strahlen die aus? Und da hat das Sven Mislintat natürlich ausgestrahlt, wir sind jetzt anders, ja, wir machen es jetzt anders, wir haben eine neue Identität und die ziehen wir auch, solange es geht, durch und weichen nicht bei jedem Windhauch von unserem Weg ab oder nehmen wieder den Umweg. Und das ist die Frage, ob das bleiben kann, ja, weil das war natürlich personifiziert mit diesen Protagonisten. Deshalb bleibt es auf jeden Fall mal hängen. Ja, der VfB hat, auch wenn er nicht den sportlichen Höhenflug angesetzt hat, zumindest sich eine Identität glaubhaft verpasst, Dinge anders anzugehen. Ja, die alle Dinge, die er auch nachweislich nicht zum Erfolg geführt haben, die man davor ausprobiert hat, mal wirklich über Bord zu werfen und zu sagen, komm, lass uns einen anderen Weg versuchen. Man kann am Ende sagen, in Summe stand Ende November 2023 hat er nicht zum Riesenerfolg geführt, weil der VfB 16. ist, ja, und in akuter Abstiegsgefahr schwebt. Aber ich glaube, viele sagen, also lieber schweben wir so in Abstiegsgefahr wie nach dem alten Muster. Und das ist jetzt auch nicht die Lösung, weil der Verein soll sich ja auch sportlich wieder nach vorne entwickeln. Aber es war einfach ein bisschen anders. Ja, und das hat dem Verein extrem gut getan, finde ich.
Den Eindruck hatte ich auch. Das hat auch großen Spaß gemacht. Ich fand natürlich auch rückblickend auch das lange und dann auch in meinen Augen zu der Zeit auch richtige Festhalten an Pellegrino Matarazzo sehr außergewöhnlich, vor allem für VfB-Verhältnisse sehr außergewöhnlich. Und auch mit der Trennung danach dem Unionsspiel, da ist so ein bisschen so ein Stück weit, wie soll ich sagen, nicht Normalität, aber so ein bisschen wieder der alte Mechanismus zum Vorschein gekommen. Über die Entscheidung haben wir auch mit Philipp lang und ausführlich gesprochen. Aber siehst du die Gefahr darin, dann, wenn du jetzt sagst, der VfB hat sich ein neues Gesicht verpasst, siehst du die Gefahr, dass der VfB jetzt wieder ein stinknormaler Bundesligist wird? So eine graue Maus wie jeder andere? Oder wie bewertest du das?
Also, wir kommen nachher noch zu Bruno Labbadia und dieser Entscheidung. Aber es wirkt so ein bisschen so, ja. Und der VfB gibt sich wieder den Mechanismen der Branche hin, um dieses Ziel, das ist natürlich extrem wichtig, in der Bundesliga zu bleiben. Ja, da hängen ja wahrscheinlich ein noch größeres, existenzielleres Risiko dran, wie bei den zwei Abstiegen, die wir leider Gottes in den letzten Jahren haben mitmachen müssen. Das ist schon so. Und dann verstehe ich auch, dass man versucht, alles dafür zu tun, dass dieser Fall nicht eintritt. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass es so wirkt, als ob man eben doch wieder ein bisschen gewöhnlicherer Verein wird und sich in Mechanismen betätigt, die eben ja gang und gäbe sind. Aber da würde ich das würde ich gar nicht an der Freistellung von Pellegrino Matarazzo festmachen, weil kann ich für mich sagen, ich glaube, da war schon der Zeitpunkt gekommen, wo man gesehen hat, bei allem Wunsch nach Kontinuität, das funktioniert im Moment, zu diesem Moment nicht mehr. Da ist es besser, man macht was anders. Aber dann hätte, und da sind wir dann wieder bei den Dingen, die ja auch Sven Mislintat nicht optimal gestaltet hat, wenn du da gleich eine überzeugende Nachfolgelösung hättest hinlegen können, hinstellen können. Ich glaube, das hätte dann vielleicht auch so von diesem Weg was gerettet. Ja, dass du sagst, guck mal, es musste jetzt sein, so schwer es uns fällt, aber hier ist der Nächste und von dem sind wir genauso überzeugt, der passt in die Philosophie, der passt zu diesem Kader, der setzt den Weg fort und wir erhoffen uns einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt mit diesem Mann oder sogar vor nach vorne geht. Aber und da ist dann eben auch wieder so das Mosaiksteinchen, Sven Mislintat, der da seinen Anteil dran hat, dass das jetzt irgendwie nicht mehr so gepasst hat. Da so eine wachsweiche Nummer zu fahren, jetzt soll es mal der Michi Wimmer machen und dann schauen wir mal, das war dem Weg und dem, was es bisher war, auch nicht zuträglich aus meiner Sicht.
Das ist wohl wahr. Und dann würde ich sagen, Dirk, machen wir an der Stelle einen Cut beim Kapitel Mislintat und sprechen mal über seinen Nachfolger. Und auch dazu hat der VfB Stuttgart natürlich eine Pressemeldung rausgeschickt, die wir uns jetzt mal anhören. Fabian Wohlgemuth übernimmt ab sofort die Position des Sportdirektors beim VfB Stuttgart. Der 43-Jährige unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Alexander Werle, Vorstandsvorsitzender des VfB: Mit der Neubesetzung auf der Position des Sportdirektors wollen wir sowohl einen neuen Impuls als auch ein Zeichen für Kontinuität auf unserem Weg setzen. Fabian Wohlgemuth passt perfekt in unser Profil. Er hat zuletzt in Paderborn bewiesen, dass er auch mit überschaubaren Mitteln einen werthaltigen Kader zusammenstellen kann, der offensiven, leidenschaftlichen Fußball spielt. Zudem bringt er große Erfahrung im Nachwuchsbereich mit. Fabian Wohlgemuth stößt zu unserem eingespielten, kompetenten Team um Markus Rüth und Thomas Krücken, das im gesamten VfB großes Vertrauen genießt und ab Januar um Christian Gentner ergänzt wird. In dieser Konstellation ist das operative Zentrum unseres Clubs, der Sport, hervorragend aufgestellt. Fabian Wohlgemuth: Der VfB hat in der deutschen Fußballgeschichte sportliche Maßstäbe gesetzt. Er ist ein lebendiger Verein mit einer großartigen Fankultur, einer spannenden Mannschaft und unglaublichem Potenzial. Zugleich ist klar, dass die sportlichen und auch wirtschaftlichen Aufgaben beim VfB unseren Teamgeist herausfordern werden. Ich glaube daran, dass Dinge dann besonders gut funktionieren, wenn sie im Team geboren und auch gemeinschaftlich bearbeitet werden. Die Gespräche mit Alexander Werle und anderen VfB-Verantwortlichen haben mich absolut davon überzeugt, dass hier genau so gedacht und gehandelt wird. Ich bin voller Vorfreude, gemeinsam mit allen beim VfB an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. Fabian Wohlgemuth wurde 1979 in Berlin geboren. Der studierte Betriebswirt arbeitete als Trainer und Scout in der Jugend des Hamburger SV und leitete 7 Jahre das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg. Von dort wechselte er 2018 als Geschäftsführer Sport zu Holstein Kiel. Seit Mai 2020 war er Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07. Fabian Wohlgemuth ist Inhaber der Trainer-A-Lizenz. Fabian Wohlgemuth heißt der neue Sportdirektor des VfB Stuttgart. Also Dirk, offene Frage habe ich mir mal sagen lassen, ist ganz wichtig. Was wissen wir über ihn?
Ich könnte jetzt mehr über die Bäckerei Wohlgemuth sagen, bei der ich früher als Kind und Jugendlicher Brezeln und Brötchen und so weiter.
Das sozusagen das Pendant zum Schultheiß bei mir.
Ja, genau. Nein, im Ernst. Natürlich haben wir uns auch informiert und haben gelesen mit Kollegen, zuletzt der dann aus Paderborn gesprochen, aus Wolfsburg gesprochen, wo er auch tätig war. Deshalb ist ein bisschen was zusammengekommen und es entspricht natürlich schon dem, was der VfB auch kommuniziert hat, dass da eben einer kommt, der die Jugendarbeit kennt, ja, die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit kennt, der aus seinem, vor allem aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg, der dann den Schritt gemacht hat in verantwortliche Positionen für einen Zweitliga, also für einen Profikader bei Holstein Kiel und dann beim SC Paderborn und der dort natürlich auch diese Herausforderungen, die der VfB jetzt auf einer Ebene weiter oben zu meistern hat, schon damit zu tun hatte, eben mit vergleichsweise geringen Mitteln eine gute Mannschaft hinzustellen einerseits, dann aber auch Spieler dort einzubauen und zu entwickeln, die dann auch ihren Marktwert steigern. Ist ja ein Beispiel, Chris Führig ist ja so jemand, den der VfB dann ja für 2 Millionen damals vom SC Paderborn geholt hat, was für die Paderborner, wenn man sich so anhört, doch auch da eine gute Summe war, ja, für jemanden wie den Chris Führig. So, und darum geht es letzten Endes ein Step weiter oben beim VfB auch. Und das war ja auch der Weg zuletzt, ja, Spieler entwickeln, Spielerwerte steigern, aber eben parallel dazu einen sportlichen Erfolg auch hinbekommen. Und das ist jetzt die Herausforderung, die es da eben gilt, zu meistern für ihn.
Fabian Wohlgemuth, SC Paderborn. Also ich persönlich finde es oder halte den SC Paderborn für einen der spannendsten Projekte aus der zweiten Liga. Da ist immer Spektakel geboten. Ich glaube, auch das ist etwas, was durchaus Hoffnung bereiten kann. Also zumindest in meinen Augen steht der SC Paderborn für offensiven Fußball, für viele Tore, schon seit Jahren. Einmal knapp, schon vor einigen Jahren, Vierter gewesen hinter Union Berlin, die sich dann blöderweise gegen den VfB in der Relegation durchgesetzt haben, aufgestiegen sind. Das war so das letzte Mal, dass der SC Paderborn richtig nah dran war. Aber jetzt auch wieder konstant, einen super Start hingelegt. Am Ende vor der Winterpause sind sie ein bisschen eingebrochen, so ergebnistechnisch. Aber tatsächlich, wenn ich schon, und ich mache das nicht oft, zuletzt die zweite Liga schaue, dann ist der SC Paderborn vielleicht neben dem 1. FC Kaiserslautern so das Team, was mir am meisten Spaß macht. Also da hat man es einfach auch verstanden. Und ich glaube, das ist vielleicht so das, was am ehesten zu der Situation beim VfB passt. Da hat man es verstanden, aus verhältnismäßig sehr wenigen Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten, einen offensivstarken, spielstarken, talentierten Kader zusammenzustellen. Oder ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
Ja, so wirkt es zumindest im Blick auf die zweite Liga. Aber das könnte ja dann eher so ein langfristiges Projekt von Fabian Wohlgemuth beim VfB sein. Die Frage ist ja, wie schlägt sich das, oder wie kann er jetzt überhaupt kurzfristig wirken, mit Blick auf die Tabellensituation, mit Blick auf den Cheftrainer, der jetzt kommt. Da muss man schon mal abwarten. Und das klingt ja alles gut, offensiver Spielstil, junge Leute, Wertentwicklung. Ja, jetzt hat sich der VfB aber natürlich irgendwie dafür entschieden, jetzt die Prioritäten natürlich wieder ganz klar den nächsten 6 Monate das Thema Nichtabstieg zu widmen, und ob das dann, wie das gepaart werden kann und ob du dann danach, wenn das hoffentlich klappt, danach sagen kannst, so, und jetzt stehen diese Dinge wieder sofort im Fokus und glaubhaft im Fokus, das ist jetzt halt diese spannende Sache für die nächsten Monate. Andere spannende Sache ist, wie sich ein Fabian Wohlgemuth in diesem Wehrle-Labbadia-Sandwich behaupten kann. Ja, also auf der einen Seite Alexander Wehrle, der jetzt schon auch bewiesen hat, dass er selbstbewusst diese Rolle, die er hat, logischerweise interpretiert, der sich Sami Khedira geholt hat als Berater, der sich intensiv mit dem VfB auseinandersetzt und da Meinungen abgibt, der Philipp Lahm noch mit an Bord hat. Auf der anderen Seite dann Bruno Labbadia, der ist jetzt auch kein Pellegrino Matarazzo, der seine erste Station in der Bundesliga hat und von Fabian Wohlgemuth geführt werden will, so ein Stück weit, sondern der hat natürlich absolut eigene Vorstellungen, sehr, sehr klare Vorstellungen. So, und da ist jetzt, denke ich mal, schon eine Herausforderung für den neuen Sportdirektor, da so sein Profil schärfen zu können zwischen diesen Polen und dann am Ende wirklich sagen können, ich bin hier quasi mitverantwortlich für die Strategie, und diese Strategie, die wir dann erarbeiten und weiterverfolgen, trägt dann auch meine Handschrift, und da stehe ich voll dahinter und setze die quasi um.
Das ist tatsächlich eine Befürchtung, die ich auch habe, die ich auch teile, ich glaube auch mit vielen Fans, die sich auch fragen, salopp gesagt, jetzt holst du da einen aus der zweiten Liga. Und wir wissen auch, und auch du und ich, Dirk, wissen, glaube ich, aus der Vergangenheit und aus den vergangenen Jahren beim VfB, dass Aufstiegskampf in der zweiten Liga nochmal was anderes ist als Abstiegskampf in der Bundesliga. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung auch für Fabian Wohlgemuth werden, das ja auch ein Stück weit zu moderieren. Weil es wird nicht nur Alexander Wehrle und Bruno Labbadia bei Sky vor den Mikrofonen stehen, vor den Spielen, sondern hin und wieder auch er. Und da diesen Spagat hinzukriegen zwischen, ich habe hier eigentlich einen langfristigen Job, aber kurzfristig habe ich hier eine massive Drucksituation, tabellarisch. Ich glaube, das wird nicht einfach, und da bin ich auch wirklich sehr gespannt. Dazu habe ich auch zu wenig bisher in der Vergangenheit von ihm gesehen und gehört, wie er das kommunikativ regelt, intern und extern, weil, sagen wir mal, in die Nach-WM-Phase reinzustarten auf Platz 16 ist jetzt sicher nicht die luxuriöseste Situation, ne?
Nö, das ist absolut eine Herausforderung. Aber ich glaube wirklich, in diesem Zusammenspiel, also das kann ja ein Vorteil sein, dass du sagst, ich habe jetzt einen Bruno Labbadia als Trainer, dem brauche ich nicht sagen, was er machen muss im Kampf gegen den Abstieg. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass er zurück ist, aber der hat in dieser Situation maximale Erfahrung und wird auch sagen, okay, komm, lass mich machen, ich weiß, was zu tun ist. Ja, ich wir tauschen uns aus, aber ich brauche jetzt nicht dreimal die Woche einen Ratschlag, wie wir es angehen. Das kann natürlich ein Vorteil sein. Kann zum Nachteil gereichen, für was ich vorhin schon beschrieben habe, dass ich überhaupt ein Profil ausbilden kann beim neuen Sportdirektor. Und dass er da wirklich ja sein Standing da entwickeln kann. Und dann auch im Sommer, wenn es dann vielleicht noch wichtiger wird, wenn es mit Blick auf die Transferperioden, da würde ich auch eher sagen, wird er wahrscheinlich erst im kommenden Sommer dann eine Transferperiode, eine Kaderplanung so seinen Stempel richtig aufdrücken können, wird dann nach seinem Gusto entschieden, ja, nach seinen Vorstellungen, oder dominieren dann eben doch wieder die anderen Einflüsse, wenn vom Trainer oder dann auch vom Sportvorstand Alex Wehle.
Werden wir ausführlich beobachten, und auch an der Stelle gerne der Hinweis an euch da draußen, alles zu Fabian Wohlgemuth. Wer ist er und wenn ja, wie viele, könnt ihr nachlesen bei uns in der App Mein VfB Plus auf den Portalen Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Da gibt's wirklich viel zu lesen, sehr, sehr spannende Persönlichkeit, und das ist sozusagen unser zweiter Block gewesen, und dann würde ich sagen, wenden wir uns jetzt den Trainern zu beim VfB und verabschieden erst den langen Interimstrainer, der in der Mercedesstraße das Sagen hatte. Und auch dazu hat der VfB Stuttgart ein Bulletin veröffentlicht, wie es so schön heißt. Michael Wimmer und der VfB haben sich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der Vertrag des 42-Jährigen wird aufgelöst. Der Fußballlehrer war im Juli 2019 als Co-Trainer der Lizenzmannschaft zum VfB gekommen. Im Oktober 2022 übernahm Michael Wimmer die Mannschaft als verantwortlicher Trainer und betreute das Team in 6 Bundesliga-Partien und einem DFB-Pokalspiel. Alexander Werle, Vorstandsvorsitzender des VfB: Michael Wimmer hat einen sehr guten Job gemacht und mit der Mannschaft die enorm wichtigen Heimspiele im Herbst gewonnen. Wir sind ihm für seine Arbeit und seine Verbundenheit zum VfB in den vergangenen 3,5 Jahren sehr dankbar und hätten ihn aufgrund seiner fachlichen und persönlichen Qualitäten gerne im Verein gehalten. Zugleich ist es absolut verständlich, wenn er jetzt anderswo die Chance auf eine Cheftrainerposition sucht. Dafür wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute. Michael Wimmer: Ich habe sehr gerne für den VfB gearbeitet, zunächst als Co-Trainer und in den vergangenen Wochen als verantwortlicher Trainer der Profimannschaft. Für mich ist jetzt der Moment gekommen, den nächsten Schritt zu gehen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Es waren Ereignis- und lehrreiche Jahre beim VfB, nach denen ich mich nun bereit fühle, dauerhaft als Cheftrainer zu arbeiten. Ich danke den Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, und für die Möglichkeit, mich hier als Trainer zu entwickeln. Ebenso danke ich meinen Kollegen aus dem Trainerteam und der Mannschaft für die gemeinsame Zeit. Ich wünsche dem VfB und seinen großartigen Fans alles Gute für die Zukunft. Ja, Dirk, Michael Wimmer, der fast schon ewige Interimstrainer, ist nicht mehr beim VfB Stuttgart. Natürlich hat das auch mit der Verpflichtung von Bruno Labbadia zu tun, über die wir dann in unserem letzten Blog sprechen möchten. Aber wie würdest du die Phase rund um Michael Wimmer rückblickend betrachten? Er hat punktetechnisch, glaube ich, geliefert, vor allem natürlich in den Heimspielen. Er hat das geholt, was notwendig war, um sich einigermaßen tabellarisch über Wasser zu halten. Ja, man muss auch sagen, die dramatischen Siege hier gegen Hertha und gegen Augsburg, die waren wirklich auf der allerletzten Rille. Ohne die wärst du auf dem Abstiegsplatz. Aber die hat er geholt, und ich glaube, insofern hat er seinen Job gemacht. Aber dass es eine langfristige Lösung werden würde, ich glaube, da sind wir uns einig, außer du siehst es anders. Das war eher nicht so der Fall.
Also, es ist auf jeden Fall extrem viel wert, was er geschafft hat, auch wenn da bittere Pleiten wie das 0-5 in Dortmund dabei waren. Aber es ist extrem viel wert, dass er diese Siege geholt hat, weil du es ganz richtig beschrieben hast. Ja. Ohne diese hätte man eine Ausgangssituation, die wahrscheinlich noch schwieriger wäre wie bei der ersten Amtszeit von Bruno Labbadia. Damals stand der VfB mit 12 Punkten nach 17 Spielen da. Und das hätte jetzt ja auch wieder in die Richtung gehen können. Wir haben zwar erst 15 Spiele, aber wenn du da dann irgendwie mit 10 Punkten, 11 Punkten dastehst oder noch weniger, das wäre schon eine mega Hypothek. Jetzt bist du irgendwie so, dass du den Anschluss nach vorne hast. Also nach vorne meine ich natürlich das untere Mittelfeld.
Du meinst nicht die internationalen Plätze, genau, ja, da sind wir uns schon einig.
Die meine ich noch nicht, nee. Da hast du den Anschluss, es braucht im Prinzip, natürlich brauchst du viele Punkte, brauchst eine Serie, aber dann kannst du, wenn es gelingt, auch relativ zügig mal wieder ins gesicherte Mittelfeld rutschen. Somit, auch wenn die Punktausbeute im Jahr 2022 und auch in der Saison 2022-2023 bisher überschaubar ist, hast du jetzt zumindest eine Ausgangsposition, mit der sich vernünftig arbeiten lässt. Das ist auf jeden Fall ein Verdienst von ihm. Er hat, glaube ich, wieder ein bisschen Feuer entfacht in der Truppe, hat ein bisschen Leidenschaft da reingebracht. Technisch, taktisch, ergebnistechnisch, haben wir schon gesagt, war nicht alles optimal, aber da ist schon wieder ein bisschen was entfacht worden, was dann Basis war, dass diese Last-Minute-Siege ja auch noch errungen werden konnten. Der Verein hat es ins Achtelfinale geschafft, des DFB-Pokals ist auch nochmal was wert, da geht es ja dann nächstes Jahr auch gleich weiter. Also in alles in allem hat er tatsächlich so seine Mission erfüllt, aber vielleicht auch nicht so sehr, dass man sagen hätte können, das ist der Mann für die Zukunft.
Ich habe das ja mit Philipp vor der WM-Pause besprochen. Ich finde auch, dass er da seinen Job absolut gemacht hat und genau das, wofür er da installiert wurde in den vergangenen Wochen. Aber langfristig mit ihm weiterzumachen, da hätte ich tatsächlich die Befürchtung eines Jürgen Kramny-Effekts gesehen. Also kann ich natürlich nicht wissen, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber ich hätte doch die Befürchtung gehabt, dass du irgendwann den freien Fall hast, den du dann nicht mehr aufhalten kannst. Und ihm hätte ich dann tatsächlich nicht ganz zugetraut, das sagenumwobene Ruder nochmal umzureißen. Deswegen war mir das jetzt schon, sag ich mal, ist für mich jetzt nicht sehr überraschend, dass es da nicht weitergeht, obschon ich wirklich auch sehr, sehr froh bin und ich glaube, viele VfB-Fans einfach froh sind, dass er da diese nötigen Punkte geholt hat. Viel anders auf dem Platz hat natürlich nicht stattgefunden, das war aber auch nicht zu erwarten. Ich glaube, es ging in erster Linie einfach auch Sven Mislintat und Alex Werle und allen Entscheidern und Fans und Spielern darum, einfach irgendwie diesen Anschluss zu halten, gerade wenn man sich eben angeschaut hat, dass auch noch der VfL Bochum und der FC Schalke 04 auch noch fleißig gepunktet haben vor der Pause, das war einfach elementar wichtig. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er seinen Weg macht. Er will ja unbedingt, das sagt er wirklich ganz, ganz laut und selbstbewusst, einen Cheftrainerposten haben. Traust du ihm das zu in naher Zukunft?
Also ich traue ihm das zu, und das aber vielleicht gar nicht mal so direkt zu sagen jetzt bei einem der 18 Bundesligisten. Ja, das, ich glaube, das kann er jetzt auch nicht als Ziel ausgeben, weil er jetzt diese Erfahrung gemacht hat. Er wird vielleicht in der zweiten Liga auftauchen, vielleicht auch mal in der dritten Liga, aber ihm geht es darum, als Cheftrainer zu arbeiten. Er hat den Fußballlehrer gemacht, das hat er damals zu uns auch mal gesagt, den macht man, ist wie mit dem Führerschein, wenn man den macht, dann will man Auto fahren und nicht nur im Simulator fahren. Von dem her hat er Bock, mal die Chefrolle jetzt weiter auszufüllen mit einer eigenen Mannschaft. Ich glaube nicht, dass das dann in der Bundesliga als erstes passiert. Das wird in der zweiten Liga, jetzt ist er sogar beim FC St. Pauli schon im Gespräch, nachdem die einen Trainer suchen. Es kann in der dritten Liga sein. Es geht ihm, glaube ich, jetzt wirklich auch darum, zu sagen, ich will diese Chefrolle, ich will das weitermachen. Und da sollte man nicht damit rechnen, dass der jetzt beim nächsten Bundesligisten, der einen Trainer sucht, auftaucht. Aber vielleicht eine oder zwei Stufen drunter traue ich ihm das auf jeden Fall zu. Ich war ja kürzlich noch mit dem VfB da in Austin bei der PR-Tour, da gab es ja auch Trainings und ein Testspiel oder ein Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Köln. Da hat man schon das gesehen, was er aus Sven Mislintat betont hat. Er kam echt richtig gut an bei der Mannschaft und es hat schon gepasst. Und ich sehe es aber wie du, zu sagen, das ist dann die Basis für, und natürlich hat er einen Fußballlehrer, ist ein Fachmann, aber die Basis war jetzt erstmal, der kommt sehr gut an bei der Mannschaft, kann die motivieren, kann da dieses Feuer nochmal entfachen. Die hatten echt guten Spaß und du konntest auch sehen, die Gruppe, wie sie da zusammen war, funktioniert. Ob das wirklich ausreicht als Basis, diesen wirklich extrem herausfordernden nächsten 6 Monate zu meistern in dieser Rolle, hatte ich auch immer wieder Zweifel, aber er ist ein wirklich guter Typ. Ich war echt auch da in dieser Woche nochmal wirklich immer freundlich und ja, also wirklich guter Typ, und da schließe ich mich den guten Wünschen an. Für mich war aber auch klar, dass wenn jetzt der VfB sich entscheidet, einen neuen Cheftrainer zu holen, dass das dann zu Ende geht. Du hättest ihn, glaube ich, wieder im zweiten Glied haben können, wenn du gesagt hättest, Michi macht das eine Spiel und dann haben wir einen Cheftrainer und du bist weiter dabei, dann wäre das eine Möglichkeit gewesen. Aber nach diesen 7 Spielen mit den Aussagen, er ist ein Kandidat, du bist der Top-Kandidat, sagt er dann Mislintat, für die Cheftrainerrolle auf Dauer. Dann zu sagen, jetzt mach doch bitte wieder Co-Trainer, aber der Bruno bringt übrigens auch noch 2 mit, das war dann einfach nicht mehr möglich.
Ich glaube, so können wir das ganz gut abrunden an der Stelle und werden natürlich beobachten, wo es Michael Wimmer möglicherweise schon in naher Zukunft hinzieht. Gleiches gilt übrigens auch aus meiner Sicht für Pellegrino Matarazzo. Also auch da bin ich sehr gespannt, wo er möglicherweise demnächst seine Spuren hinterlassen kann und möglicherweise im Team seinen Stempel aufdrücken. Dass es jetzt beim VfB Stuttgart auf der Trainerposition jemanden gibt, der seinen Stempel wieder den Schwaben aufdrücken möchte, das ist auch hinlänglich bekannt. Eine Personalie, die bei den Fans heiß diskutiert wird, die natürlich auch in der Medienlandschaft heiß diskutiert wird und die jetzt auch bei uns im Podcast heiß diskutiert wird. Bruno Labbadia kehrt zurück zum VfB Stuttgart und auch hier hören wir uns ganz kurz an, was der VfB Stuttgart dazu kommuniziert hat. Bruno Labbadia kehrt als Cheftrainer zum VfB Stuttgart zurück. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Bruno Labbadia: Der VfB ist bekanntermaßen nicht irgendein Club für mich. In Stuttgart habe ich über fast 3 Jahre eine sehr wichtige Phase meiner Trainerkarriere verbracht und möchte nun dazu beitragen, dass der VfB in der Bundesliga bleibt. Wir werden sofort mit der Arbeit beginnen und alles für den Trainingsauftakt am 12. Dezember vorbereiten. Ich ziehe schon am Mittwoch nach Stuttgart, dann werden wir uns schnell einen Überblick über den Leistungsstand der Mannschaft verschaffen und jeden Tag hart und mit großer Freude arbeiten, um voranzukommen. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: In den kommenden Wochen und Monaten kommt der Wind von vorn. Wir brauchen jetzt Erfahrung und Stabilität. Ich freue mich daher, dass es uns gelungen ist, Bruno Labbadia als Cheftrainer für den VfB verpflichten zu können. Er hat in seiner Laufbahn als Spieler und Trainer mehrfach bewiesen, dass er den Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen, gewachsen ist. Ich kenne Bruno Labbadia als akribisch arbeitenden Fachmann, der seine Entscheidungen mit kühlem Kopf trifft. Wir sind absolut überzeugt, dass er mit der Mannschaft erfolgreich sein wird und heißen Bruno, die neuen Co-Trainer Bernhard Trares und Benjamin Sachs sowie Athletiktrainer Günther Kern herzlich im VfB-Team willkommen. VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Werle: Bruno ist ein erfahrener Trainer, der die Bundesliga kennt und auf allen Stationen nachgewiesen hat, dass er Mannschaften stabilisieren und verbessern kann. Wir befinden uns sportlich mit Platz 16 in einer sehr schwierigen Situation, in der wir genau diese Fähigkeiten dringend benötigen. Bruno bringt zudem große Leidenschaft und Begeisterung für den VfB mit, den er sehr gut kennt. In seiner ersten Zeit als VfB-Cheftrainer führte er den VfB erst zum Klassenerhalt und dann zu 2 Europapokalteilnahmen und dem DFB-Pokalfinale. Eine solche Bilanz hat seitdem kein VfB-Trainer mehr erreicht. Wir freuen uns sehr, dass er sich entschieden hat, zum VfB zurückzukehren. Bruno Labbadia wurde 1956 in Darmstadt geboren. Nach einer erfolgreichen Spielerkarriere, unter anderem 2 Länderspiele für Deutschland, war er in der Bundesliga als Cheftrainer in Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg und zuletzt Hertha BSC tätig. Von Dezember 2010 bis August 2013 trainierte der heute 56-Jährige schon einmal den VfB Stuttgart. Bruno Labbadia wird mit der Mannschaft am 12. Dezember das Training aufnehmen. Das VfB-Trainerteam wird mit Bernhard Trares und Benjamin Sachs als Co-Trainer sowie Athletiktrainer Günther Kern komplettiert. Dirk, als du in den vergangenen Tagen das erste Mal davon gehört hast, dass Bruno Labbadia beim VfB gehandelt wird, was hast du gedacht?
Sagen wir so, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Bruno Labbadia nochmal beim VfB aufschlägt. Und das meine ich gar nicht abwertend gegenüber dem Bruno Labbadia. Ich hätte es einfach erstmal nicht für möglich gehalten, aber es ist trotzdem so gekommen. Ja, deshalb da, auch wenn man schon länger dabei ist in dieser Branche, überrascht einen dann doch immer mal wieder was.
Das ist echt so, ging mir genauso. Und natürlich gibt es die obligatorischen Witzchen auch in den sozialen Medien und Reaktionen. Und das ist dann hin und wieder auch lustig, hin und wieder ist es auch ein bisschen weniger lustig. Ich glaube, das ist alles Geschmackssache. Ich für meinen Teil, ich kann das an der Stelle ganz offen sagen, finde es eine ganz spannende Lösung. Auch weil ich finde, dass in den vergangenen 10 Jahren, du hast es vorher angesprochen, diese Phase Labbadia 1 bis vielleicht heute oder rund um die Abstiege auch des VfB. Ich finde, es gibt in den vergangenen 10 Jahren beim VfB 2 Trainer, die aus meiner Sicht so ein bisschen unfinished business haben. Der eine ist Hannes Wolf, bei dem ich sehr spannend gefunden hätte, wenn er noch ein paar Wochen oder Monate weitergemacht hätte in der Bundesliga-Saison, als es dann zu Ende ging. Und der andere ist tatsächlich Bruno Labbadia. Mit dem Mann, und das muss man einfach sagen, das sind die Hard Facts, der VfB Stuttgart seine letzten glorreichen Zeiten hatte, wenn man so möchte, international gespielt, Pokalfinale erreicht. Und ich weiß noch ganz genau, es ging damals dann los in dieser Bundesliga-Saison. Fehlstart in der Liga mit 2-3 Niederlagen meines Wissens. Euroleague-Playoffs im Stadion Cantrida beim HNK Rijeka. Da hat Bruno Labbadia das Hinspiel 2-1 verloren und der Gästeblock skandierte Bruno raus. Und ich stand in diesem Stadion und habe mir gedacht so, boah, echt? Ich weiß nicht, ob das jetzt so cool wäre, so schnell, so früh in der Saison so zu handeln. Und dann ist es dann wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Und wenn wir uns daran erinnern, das war das Hinspiel in Rijeka. Im Rückspiel saß schon Thomas Schneider auf der VfB-Bank, konnte das Aus dann auch nicht verhindern. Aber Bruno war weg. Und irgendwie ist bei mir so ein bisschen ganz persönlich der Eindruck hängen geblieben, boah, also ich hätte wirklich bei aller Liebe Bruno Labbadia hier auch noch ein paar Wochen und Monate gesehen und bin mir nicht so sicher, ob das dann wirklich die schlechteste Lösung gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Also damals, wenn ich mich zurückerinnere, war, glaube das andere Problem war, dass ich irgendwie schon so eine kleine Entfremdung abgezeichnet hatte, ja, zwischen Bruno Labbadia, dem Verein, den Umständen, auch den Fans und die Diskussion um den Fußball. Ist er zu, also bringt er zwar die nötigen Punkte, um so einigermaßen die Ziele zu erreichen, aber ist er eigentlich nicht ansehnlich genug. Das war alles schon im Gange und in dieser Phase im Frühjahr 2013.
Ich meine, ja.
Hat ja dann Freddy Bobic damals als Sportchef den Vertrag nochmal verlängert mit Bruno Labbadia und ich. Und dann, und das, da sind wir wieder bei der Sache vorhin mit Mislintat und jetzt, wenn du den Vertrag verlängerst und merkst, aber es ist aber schon nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte, und es war, glaube ich, damals so, von beiden Seiten auch ein bisschen, dann gehst du trotzdem nochmal in die neue Saison, dann geht's am Anfang schief, und deshalb ging es damals dann auch relativ schnell, das waren 3 Niederlagen, ich kann mich noch erinnern, ich war im Urlaub in der Toskana, dann habe ich es gesehen, dass es so passiert ist, da kam Thomas Schneider, hat übernommen, ja. Ich war jetzt damals nicht so, dass ich gesagt hätte, hey, warum ist das jetzt passiert? Ich hätte es noch gerne irgendwie noch Monate weiter erlebt. Aber ich glaube, da hätte man davor einen klaren Schnitt machen können. Zu sagen, hatten eine gute Zeit zusammen. Die Umstände sind auch nicht einfach. Aber wir haben einiges erreicht. Lass uns jetzt die Sache beenden und wir orientieren uns als Verein neu. Wäre, glaube ich, damals die bessere Variante gewesen, als zu sagen, komm, nochmal einen neuen Vertrag. Und dann geht es aber gleich zu Saisonbeginn schief. Dann war relativ klar, dass das auch zu Ende geht.
Und da können wir so ein bisschen wieder den Bogen spannen zu dem, was wir vorher ausdiskutiert hatten, nämlich der VfB möglicherweise wieder auf dem Weg, ein stinknormaler Bundesligist zu sein. Genau das war er nämlich damals. Zwar erfolgreich, auch international unterwegs sogar noch und sogar im Pokalfinale, ich habe es gerade angesprochen, aber dann eben doch einfach den Mechanismen des Geschäfts unterworfen. Auch du hast angesprochen, Freddy Bobic ging ja dann auch irgendwann zu Ende, Thomas Schneider ebenfalls. Und das war alles immer so ein Up und Down und auch da teilweise keine gute Stimmung auch rund um den Verein. Ich erinnere mich dran, ich glaube, es war ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, als dann Freddy Bobic mit den Fans sprechen musste und da du schon gemerkt hast, das ist gerade alles nicht unkompliziert am Neckar, aber...
Das ist natürlich da auch aus einer ganz anderen Phase, muss man auch sehen. 2007 warst du noch deutscher Meister, dann hast du 2 Jahre Champions League gespielt, warst dann in der Europa League. Dann ging es ja so langsam bergab. Dann hattest du echt einen teuren Kader, hattest die Erfolge nicht mehr, warst nicht mehr in der Champions League, die sogenannte Champions League-Falle. Ja. Dann war es ja so, dass der Freddy Bobic war ja da gezwungen, Kosten zu reduzieren. Und es war genau diese Phase von Bruno Labbadia. Soll jetzt nichts entschuldigen. Also deshalb sage ich jetzt nicht, deshalb waren manche Spiele so, wie sie waren. Aber das war schon diese Phase, wo du eben auch versucht hast, irgendwie sportlich noch Ansprüchen gerecht zu werden, die vielleicht schon schwierig zu erreichen waren, mit einem noch teuren Kader, aber vielleicht qualitativ gar nicht mehr so hochwertigen Kader. Und es war da schon so eine Diskrepanz und so. Du kamst aus einer anderen Nummer wie jetzt, ja. Jetzt bist du immer noch, hast diese ganzen Jahre hinter dir, bist wieder finanziell angeschlagen. Ja, und musst jetzt im Prinzip eigentlich aus auch wieder wenig oder weniger als damals eigentlich was Gutes machen. Und deshalb sind die Voraussetzungen einerseits ein bisschen ähnlich, Tabellenstand und so weiter, die Aufgabe unbedingt drin zu bleiben, aber die Umstände so ein bisschen anders.
Was macht eigentlich Federico Macheda, frage ich mich an der Stelle.
Federico Macheda.
Sachdienliche Hinweise gerne an info@meinvfb.de. Das waren auch Transfers. Wow. Anyway, aber lass uns über die Gegenwart reden. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger und das ist akut einfach auch wahnsinnig bedeutend, auch für die Fans da draußen. Unfinished Business hin, Unfinished Business her. Bruno Labbadia ist Cheftrainer beim VfB, bringt auch ein eigenes Team mit. Ja? Also auch da wieder, sagen wir mal, Kostenstellen, die da aufgemacht werden, durchaus auch beim VfB. Also da geht man schon noch ein Stück weit finanziell auch ins Risiko. Aber wie bewertest du die ganze Situation jetzt mal rein sportlich? Mit Blick auf Tabellenplatz 16, mit Blick auf Bruno Labbadia, mit Blick auf die Nach-WM-Phase. Irgendwie ein anderes Wort fällt mir nicht ein.
Ich will so sagen, wenn der VfB nicht aus dieser Phase käme, mit diesem Weg, den wir vorhin ja auch beschrieben haben, mit diesem bisschen Anderssein, mit dieser anderen Herangehensweise, mit diesen Typen, die es eben hier gab. Wenn du nur schaust, 16. schwierige Situation, primäres Ziel im Mai 2023 auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen, kann ich absolut nachvollziehen, dass man dann sagt, da ist Bruno Labbadia einer derer, die mir vielleicht die höchste Wahrscheinlichkeit bieten auf dem Trainermarkt, dass ich das erreiche. Ja, von dem her kann ich das einerseits nachvollziehen, dass man auf ihn kommt und dass man sagt, wir versuchen ihn herzulotsen, weil er einfach bewiesen hat, dass er die Mannschaften dann schon so hinkriegen kann, dass sie dieses Ziel, dieses Minimalziel dann noch erreichen. Von dem her, und es ist ein großes Risiko, nochmal abzusteigen. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Wahrscheinlich wirtschaftlich sogar noch höher als 2016, als 2019. Jetzt hast du nämlich die mittlerweile fast drei Jahre Corona noch hinter dir mit den ganzen Einnahmeverlusten. Du hast den Stadionumbau parallel zu stemmen. Du weißt nicht, was mit Daimler als Hauptsponsor, also Mercedes-Benz als Hauptsponsor passiert. Und wenn jetzt in diese Phase noch ein Abstieg käme mit Mindereinnahmen oder Umsatzeinbußen von 40 Millionen, was man ja so ungefähr von den letzten Malen beziffern kann, da fällst du schon extrem weit zurück. Ja, also vielleicht weiter und dann vielleicht so, dass du nimmer direkt zurückkommst, wie es die letzten zwei Male gelungen ist. Deshalb verstehe ich den Reflex, den Impuls zu sagen, absolutes Hauptziel, dem vieles untergeordnet werden muss. Die Gefahr ist die gleiche, also die jetzt droht oder die mit Blick auf den Abstieg droht. Und trotzdem hat man sich eben schon gewünscht, dass das Ganze so ein bisschen innovativer, ein bisschen moderner daherkommt, wie jetzt Bruno Labbadia kommt mit Bernhard Dares und Günter Kern. Ja, das hat natürlich irgendwie so ein bisschen Oldschool-Charakter. Deshalb empfinden das ja auch sehr, sehr viele Fans als Zeitmaschine leider rückwärts ins Jahr 2010.
Kann ich komplett nachvollziehen, auch diesen Impuls, muss ich sagen. Ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen zwiegespalten. Ich bin genau wie du ziemlich überzeugt. Ich will sagen, irgendwie, das wird mir in Monaten um die Ohren fliegen, ich weiß es, aber ich bin eigentlich ehrlich gesagt sehr entspannt und bin ziemlich überzeugt davon, dass der VfB mit Bruno Labbadia in den nächsten Spielen die nötigen Punkte holen wird, um ein nicht so dramatisches Saisonfinale zu erleben wie letztes Jahr.
Du könntest ja jetzt den VfB-Fans zurufen, jetzt entspannt euch doch mal.
Genau, das wollte ich ja gerade sagen, ja. Entspannt euch doch mal. Also irgendwie bin ich entspannt, ja. Wie gesagt, wahrscheinlich kriege ich das um die Ohren, aber nehme ich in Kauf. Reden wir im April nochmal drüber. Jetzt sage ich mal kurz bis mittelfristig, ja, sehe ich so. Womit ich mich ein bisschen schwer tue, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ist die Vertragslaufzeit. Weil die ja wiederum suggeriert, 2025, da wollen wir viel, da wollen wir lang, da wollen wir ja wirklich eine Ära aufbauen. Und ob der VfB und Bruno Labbadia dazu bereit sind, eine Ära einzuleiten, das wiederum weiß ich nicht.
Also, wenn man sich genau anschaut, wie die Stationen gelaufen sind, die Bruno Labbadia in seiner Trainerkarriere durchschritten hat, war das natürlich oft so zuletzt, dass es eben in prekären Phasen ging. Es war aber oft nicht so, dass es dann nach einem halben Jahr irgendwie schon die ersten Anzeichen von Abnutzungserscheinungen gab. Also es gab schon oft ein gutes zweites oder ein ordentliches zweites Jahr. Natürlich oft in den letzten Jahren auch so, dass man sagt, ich habe jetzt nie gesehen, dass er über 3-4 Jahre irgendwo dann die Entwicklungsarbeit macht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, eigentlich ist er nach einem halben Jahr verbrannt und dann geht nichts mehr. Von dem her traue ich dann, sollte die Mission gelingen und sollte man sich dann wirklich auch so ein bisschen die Vorstellungen übereinander gelegt haben und sich auf einen Weg und einen glaubhaften Weg und hinter dem dann alle stehen, eine Strategie zur Fortentwicklung, wenn man das hinbekommt, dass es dann auch nach einem ersten guten halben Jahr oder zumindest mit dem Erreichen des Minimalziels halben Jahr dann ein ordentliches zweites Jahr geben kann, dann bist du ja schon in die Richtung, wie so ein Vertrag eben läuft. Andererseits glaube ich auch, dass es schlicht und ergreifend so ist, dass Bruno Labbadia, auch wenn er jetzt zuletzt ohne Job war, natürlich sich schon auch ein Standing erworben hat in der Branche, so ein bisschen die Bedingungen auch diktieren zu können. Ja, vielleicht, dann hast du vielleicht am Gehalt Abstriche machen müssen, weil er da bei Hertha sicherlich deutlich über dem lag, was er jetzt beim VfB hat. Dafür gab es eben ein Jahr noch Vertragslaufzeit drauf. Also das sind jetzt nur Mutmaßungen von mir, aber da musst du ja irgendwo geben und nehmen, wenn du sagst, ich will den unbedingt, ja, und der sagt, okay, ihr seid in Not, ihr wollt mich, so, dann was habt ihr zu bieten? Und dann gab es vielleicht eben nicht 3 Millionen Gehalt, aber dafür gab es vielleicht den Vertrag bis 2025. Also es ist natürlich ein Risiko, aber das Risiko, das man dann sieht, impliziert ja, dass man sagt, spätestens nach anderthalb Jahren ist der vorbei. Da geht der nimmer. Ja, aber vielleicht geht's ja doch. Ich will auf jeden Fall auch hier mal sagen, die Chance hat er natürlich verdient, dass man ihm auch zutraut, den VfB in der Liga zu halten und dann vielleicht noch eine Entwicklung draufzusetzen.
Ich glaube, da sprichst du vielen aus dem Herzen. Und was sich viele Fans, denke ich, auch einfach wünschen würden, ist, so banal es klingt, aber dass der VfB es einfach schafft, nochmal jetzt die Klasse zu halten, das ist klar, aber danach vielleicht einfach mal so eine stinknormale Saison zu spielen. Weiß nicht, wie es der FSV Mainz seit 5 Jahren gefühlt macht. Ja, also einfach konstant so zu punkten, dass du nicht in diese ganz gefährliche Zone kommst, immer mal wieder deine Highlights hast, natürlich vielleicht auch mal auf den Deckel kriegst, aber dich einfach konsolidierst und zu einer Konstante wirst in dieser Bundesliga. Das ist nämlich das mittel- bis langfristige Ziel. Da sind sich alle einig. Ich denke, die Fans und die Verantwortlichen beim VfB. Und naja, Mainz 05 ist ja auch ein Stichwort. Das ist, glaube ich, der erste Gegner auch nach der WM-Pause. Ne? Zu Hause, Heimspiel, da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt. Ist natürlich noch lang hin, bis dahin kommen noch die Weihnachtsgans und Silvester und alles drum und dran. Aber das war natürlich auch wahnsinnig wichtig für Bruno Labbadia, direkt da echt gut einzusteigen. Zumindest seinen Vorgänger, also seinen Interimsvorgänger Michael Wimmer, der hat ja da bei den Heimspielen punktetechnisch vorgelegt. Da solltest du dann zu Hause gegen Mainz und dann geht's nach Hoffenheim zum Hinrundenabschluss. Da solltest du schon, sag ich mal, auch was holen, damit du direkt nicht in diese kritische Zone kommst, auch was natürlich die Rezeption bei den Fans angeht.
Also ja, auf jeden Fall. Also wie immer in solchen Situationen kommt dem Start in so ein Unternehmen enorm viel Bedeutung bei. Und es fällt dann immer leichter, ja, das, was du dann predigst, auch glaubwürdig weitertragen zu können, wenn es dann gleich mal durch einen Erfolg belegt ist. Was ich nochmal zu der Vertragslaufzeit oder zu den kommenden Jahren auch sagen möchte, diese Erfahrung aus 2013 bis 2016, 17, 18, ich glaube, die sollte den VfB lehren, dass man einfach trotz der Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, dass man nicht zu oft sagt, ja, dass man sich einredet, wir haben ja unseren Weg, aber jetzt gehen wir mal, weil es die Aktualität erfordert, machen wir mal kurz den Umweg. Ja. Und dann kommen wir aber ganz sicher wieder auf unseren Weg zurück. Das hatten sie sich nämlich da jahrelang eingeredet. Ja. Eigentlich haben wir ja unseren Weg, junge Spieler, bla bla bla, aber jetzt sind wir halt gerade 15, dann müssen wir mal kurz mit Hüb Stevens den Umweg nehmen. Dann kam das Nächste, jetzt verfolgen wir unseren Weg, aber wieder weiter. Ah, dumm, wir brauchen den Hüb nochmal kurz. So, und so ging das ja Jahr für Jahr. Und das ist ja das, was du auch immer mit Kontinuität verbinden solltest, die nicht immer nur an Personen festgemacht werden können. Aber dass du sagen kannst, okay, wir beschreiten wirklich einen Weg. Und jetzt ist man eben wieder an der Nummer, dass man sagt, okay, eigentlich haben wir ja unseren Weg, aber jetzt gehen wir kurz mal den Umweg, um dieses Ziel zu sichern. Das darf sich jetzt aber eben nicht wiederholen, wieder im Jahresrhythmus, weil dann hast du keinen Weg mehr. Ja, dann holst du Trainer um Trainer mit eigenen Philosophien, der wieder sagt, ich brauche aber noch den Spieler und den Spieler. So, das ist, glaube ich, das ist dann im Nachgang, sollte es dann geklappt haben, mit Bruno Labbadia im halben Jahr den Klassenverbleib zu sichern. das wäre dann die allerwichtigste Komponente, glaube ich, in der Entwicklung des VfB, dass eben diese turnusmäßige Neuausrichtung nicht stattfindet.
Das ist vor allem wichtig mit Blick auf die sportliche Entwicklung, aber auch mit Blick auf die finanzielle Entwicklung. Du hast es ja vorher angesprochen. Ne? Also der Abstieg jetzt wäre schwer bis gar nicht zu verkraften für den VfB Stuttgart. Und da willst du natürlich auch nicht noch etliche Gehälter weiterzahlen, Abfindungen auszahlen und weil das, auch das spielt ja alles mit rein in die ganze Geschichte.
Ja, natürlich. Also das ist ja der Konstanz, Kontinuität bringt dir ja auf vielen Ebenen was. Ja, die bringt dir vielleicht die Möglichkeit, dass du dich sportlich Stück für Stück in kleinen Schritten nach vorne entwickelst, bringt dir solide Finanzen, die natürlich auch nicht exorbitant steigen auch plötzlich, aber die mal eine Basis bilden. Es ist ja so, der VfB leidet ja auch immer noch in den Fernsehgeldern unter jedem Platz, den er schlechter abschneidet in einer Bundesliga-Saison, auch wenn die Gewichtung sich ein bisschen verschoben hat. Es ist eben immer noch mitentscheidend, auf welchem Platz du die letzten 5 Jahre in der Bundesliga gestanden hast. Und da machen halt 2, 3 Plätze doch auch wieder heutzutage eine 7-stelligen Summen aus. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass du dich Stück für Stück nach vorne entwickelst, um dann auch wieder finanziell solider dazustehen. Und deshalb glaube ich schon, ist das die größte Gefahr, die jetzt vielleicht von diesem Schritt ausgeht, dass das wieder in so eine Phase rein, eine jahrelange Phase rein manövrierst, wo du sagst, wir reagieren immer auf die aktuell geltende Situation mit einer neuen Ausrichtung, mit der Ausrede, ja, wir müssen jetzt halt mal kurz die Abfahrt bei der A8 auf die U7 nehmen und biegen dann 3 Ausfahrten später wieder ein und denken, jetzt können wir wieder so weitermachen. Da ist wirklich eine Gefahr geboten.
Ich denke auch, das kann sich der VfB gar nicht leisten. Also in dieses Hamsterrad wieder wirklich dauerhaft so reinzukommen, kann er sich nicht leisten, weil das ja automatisch auch bedingen würde, dass es sportlich nicht läuft, dass es finanziell nicht läuft. Und wenn das eine Rad jetzt ins andere greift, ja, auch mit Bruno Labbadia, mit den restlichen Spielen der Saison, mit dem Klassenverbleib, mit vielleicht einer Konsolidierung in der Saison drauf, dann hast du ein Stück weit Konstanz. Aber wenn das natürlich schief geht und als du gerade den Namen Huub Stevens erwähnt hast, musste ich auch ganz kurz dran denken. Huub Stevens ist übrigens der einzige VfB-Trainer, der bei seiner Rückkehr einen besseren Punkteschnitt eingefahren hat als in seiner ersten Amtszeit. Insofern viel Glück an Bruno Labbadia an der Stelle. Der Punkteschnitt aus der ersten Zeit ist gar nicht so schlecht, aber das ist genau das, ne? Das eine bedingt da das andere.
Das ist ja auch für dieses Ziel, die jungen Spieler. Und jetzt redet man ja nicht mehr nur über französische Talente. Es geht ja vor allem jetzt auch immer um den 2005er-Jahrgang, der angeblich so gut sein soll und wo man die langfristigen Verträge abgeschlossen hat mit den Jungs. Da geht's ja auch drum, wenn du jetzt permanent wieder in diese Abstiegskampfspirale steckst, dann wirst du die nicht so entwickeln können, wie du es machen solltest. Das letzte Beispiel ist ja Timo Werner, der in diesen Wirren des steten Abstiegskampfes dann 3 Jahre Profi und hatte 11 Trainer oder, also überspitzt formuliert, ja, wo ständig was anderes von ihm verlangt wurde. Und hat ja später gesehen, zu was der, man muss jetzt kein Freund seiner Spielweise sein oder sein vom Typ Timo Werner, aber ich meine, man hat ja dann in Leipzig gesehen, zu was er fähig ist in einer guten Mannschaft, in einem, ja, da ist er gewohnt ruhiges Umfeld, aber so, also diesen jungen Spielern jetzt, die sind jetzt alle 17, 18 und wenn du jetzt so eine wirre Phase vor dir hättest, dann würde ich so weit gehen zu sagen, dann bin ich mir jetzt schon sicher, dass von denen auch kaum einer sich beim VfB so entwickelt, dass du wirklich sagen kannst, guck mal, da haben wir genau das geschafft. Wir haben die in eine stabile Mannschaft, konnte man nach und nach diese jungen Spieler einbauen und jetzt 3, 4, 5 Jahre später sind sie Stammkräfte oder Leistungsträger oder zumindest fester Bestandteil des Profikaders.
Völlig richtig, weil auch da ist es natürlich was ganz anderes, ob du beispielsweise, wir haben ja regelmäßig immer unser NLZ-Newsflash, ob du mit deinen Nachwuchsmannschaften möglicherweise um Pokalsiege oder deutsche Meisterschaften spielst, also oben, wo es darum geht, was zu holen und plötzlich dann in die Profis geschmissen wirst und einfach diesen Existenzkampf, Abstiegskampf hast, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist was ganz anderes, nicht nur sportlich, sondern auch mental ist das was, das sind einfach Welten, ob du um etwas, um einen Erfolg spielst oder ob du spielst, damit eben das das Desaster, das Sportliche nicht passiert. Und der Bereich ist an sich schon ein anderer. Aber wenn du da halt dann eben sozusagen nicht diesen positiven Druck hast, wir können was gewinnen, sondern diesen negativen, gegen diesen negativen Druck anspielen musst, wir dürfen hier nicht verlieren, dann ist das was ganz anderes. Und Timo Werner auch ein sehr gutes Beispiel an der Stelle. Ich finde, er hat es dann in seiner Karriere dann auch noch sehr, sehr passabel gelöst. Aber was da alles auf ihn eingeprasselt ist, also ich denke dran an die vergebene Chance gegen Hannover, die ja dann damals mehr oder weniger so der Knackpunkt war. Oder das Küsschenverbot von Alexander Zorniger, wo auch dann Dinge wirklich auf seinem Rücken ausgetragen wurden in so jungen Jahren. Boah, muss man nicht nochmal haben hier.
Ja. Meistens ist ja dann auch schwierig, in solchen Phasen wirklich dauerhaft einen Kader zu haben, der funktioniert, der dann so einen jungen Spieler auch fördert, ja, in der Kabine, der Hilfestellung gibt. Das war ja damals auch das Problem, ja. Da kommst du ja auch in Phasen rein, wo jeder dann sich selbst der Nächste ist. Und das darf einfach alles nicht passieren. Ja. Deshalb ist das jetzt, die Entscheidung ist gefallen. Jetzt gilt es wirklich, vieles dem Ziel unterzuordnen, nicht nochmal abzusteigen. Und dann muss aber alles das gegeben sein, was wir jetzt auch wieder besprochen haben. Ja, dass man sagt, es gibt eine Strategie, es gibt einen Weg, die Jungen müssen eingebaut werden, so sie denn die Qualität dann auch nachweisen. Und dann muss es wirklich in kleinen Schritten stabiler werden und ja, eine Verlässlichkeit als Bundesliga-Mitglied sollte dann irgendwie schon wieder erreicht werden können am Standort Stuttgart.
Das werden wir beobachten. Vielleicht in den nächsten 225 Podcast-Folgen werden wir natürlich alles für euch im Blick behalten. Auch dann, wenn die WM-Pause endgültig rum ist und es für den VfB wieder in die Vorbereitung geht im Dezember, ins Trainingslager nach Marbella dann im Januar. Könnt ihr alles bei uns nachlesen. Seid da auf dem Laufenden über die MeinVfB-Plus-App auf unseren Portalen. Und dann würde ich sagen, Dirk, bleibt uns an der Stelle nichts anderes übrig, außer den beiden Neuen beim VfB, nicht nur den beiden, sondern auch dem gesamten Trainerteam, aber um Fabian Wohlgemuth und Bruno Labbadia alles Gute zu wünschen. Und mir bleibt nichts anderes übrig, Dirk, außer mich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dir einen guten Appetit jetzt zu wünschen.
Dankeschön. Der Kollege stand schon hier am Fenster und hat Signale mit der imaginären Gabel gesendet, aber nee. Danke dir, hat wieder Spaß gemacht. Ja, und am kommenden Montag geht's los. Die Mission Bruno 2 startet 12. Dezember. Wir schauen gespannt drauf und verfolgen natürlich alles und halten euch auf dem Laufenden.
So werden wir es tun. Wünschen euch weiterhin alles Gute und eine schöne Adventszeit. Bis demnächst.
Podcaststadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.